Es gibt einen ganz besonderen Geburtstag, den jeder Jugendliche sehnlichst erwartet. Welcher ist das? 18. Geburtstag. Weil dann kann er endlich für seine bösen Taten belangt werden. Nee, wann ist denn das? Keine Ahnung. 16, 21. Warum der 18. Geburtstag? Man ist da nicht erwachsen. Die meisten... Ja, okay. Führerschein. Dann kann man endlich alleine fahren, ohne dass Mama und Papa dir über die Schultern schauen. Man darf unterwegs sein, man hat die Freiheit. Aber um diese Freiheit zu erlangen, gibt es ja diese Fahrschule. Wer hat die Fahrschule hinter sich? Einmal Hand hoch. Okay, erzählt mal den anderen. Was ist das Schlimmste an der Fahrschule? Josua. Was? Der Erste-Hilfe-Kurs. Oh, ich fand den voll entspannt. Aber dieses Ding dazu drauf zu machen, das. Ja, aber das hat sich gelohnt. Komm. Die Fahrstundenpreise. Ja, die Preise, ja. Die sind. Also, ja. Davon reden wir nicht. Jetzt aber von der Fahrschule selbst. Der Fahrlehrer. Der Fahrlehrer? Hast du ihn schlimm gehabt? Mein Beileid. Erinnert ihr euch an eure erste Fahrstunde? Was ist richtig mal passiert? Was habt ihr geübt? Anfahren. Und kennt ihr das Gefühl, wenn ihr dann an der Ampel steht und sie grün wird und ihr losfahren wollt? Und ihr denkt, oh nein, alle hinter mir, die denken so, was für ein dummer Fahrschüler, der nicht mal anfahren kann. Kennt ihr diese Momente? Das ist richtig, man wird ja richtig gestresst da. So gestern wie bei Ultimate Frisbee. Man kriegt den Frisbee, oh, ich muss ihn wegkriegen. Ja, dieser Moment, okay. Ich meine Kupplung drücken, richtigen Gang reinkriegen. Das sind alles Sachen, die notwendig sind, damit du den Führerschein machst. Also, ich rede jetzt nicht von Automatikautos. Das sind für mich, also, egal. Wir reden hier von richtiger Kupplung. So. Ist das die Essenz vom Autofahren, die Kupplung im richtigen Moment drücken und im richtigen Moment loslassen mit der richtigen Geschwindigkeit, dass das Auto sich nach vorne bewegt? Ist das die Essenz? Was heißt Essenz? Das Wichtigste, das Grundlegendste, das Schönste beim Autofahren. Ist es das? Also, wolltet ihr mit 18 Jahren endlich mal auf die Kupplung drücken und den richtigen Gang reinmachen? War das das Ziel? Nein. Aber es ist notwendig. Und genauso ist es, wenn wir über die Ehe reden. Man kann das Gefühl bekommen, wenn wir im Neuen Testament über die Ehe reden, es geht um Unterordnung und der Mann, der muss sich endlich zusammenreißen und seine Frau lieben. Ist das die Essenz von der Ehe, Unterordnung und dass der Mann sich aufopfern muss? Könnte man so das Gefühl bekommen, weil die einzigen Bibelstellen der Bibel, also Epheser 5 und der Kolosser 3 und der 1. Petrus 3, die reden eigentlich nur darüber. Aber ist das, warum wir eigentlich heiraten wollen? Endlich, damit ich mich unterordnen kann und endlich, damit ich mich aufopfern kann? Nein, das ist nicht die Essenz von der Ehe. Und ich muss, unser Strom hier, und ich will das jetzt vorweg machen, bevor wir in den Text reinsteigen. Das ist nicht, der Text ist nicht zu sagen, hey, so schön ist die Ehe, heiratet doch endlich, das will ich euch auch sagen, Ehe ist schön, bemüht euch, wie soll man es nennen, gottgefällig zu leben und Gottes Willen zu suchen. Aber, ich meine, die meisten von uns ist es klar, dass die Ehe etwas Schönes ist. Wir wissen, dass, also Gott hat uns diesen Wunsch hineingelegt, der Mann und Frau, der ist natürlich und der ist gut und der ist richtig, dass wir den Wunsch haben, nicht alleine zu sein, sondern jemand an unserer Seite zu haben, mit dem wir Freuden und Leiden teilen können, wo wir gemeinsam den Weg gehen können. Und darüber redet Epheser 5 gar nicht. Kolosser 3 redet darüber nicht. 1. Petrus 3 redet nicht darüber. Aber das ist etwas, sozusagen eine Voraussetzung. Genauso wie ihr auf euren 18. Geburtstag euch freut, endlich allein unterwegs zu sein, also dieser innewohnende Wunsch, Freiheit zu haben, so ist es auch bei Ehe. Gott hat uns diesen Wunsch hineingelegt und darüber werden wir eigentlich heute so gar nicht groß darüber reden, dass die Ehe wunderbar und herrlich ist. Ich meine, wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, wo viele Ehen gelebt werden, die gar nicht wunderbar sind. Und wo man, wenn man nur diese sich zum Vorbild nimmt, dann denkt man, eigentlich will ich gar nicht heiraten, wenn meine Ehe ist so wie die von meinem Onkel und Tante, von meiner Mama und Papa, dann will ich gar nicht heiraten. Aber so ist es deswegen auch die Gemeinde so wichtig, dass wir auch gute Vorbilder von Ehe haben, die uns dazu motivieren, das muss bei mir nicht so laufen wie bei meinen Eltern, meinen Urgroßeltern oder Leuten, die ich kenne. Und das ist sozusagen die Grundlage, die wir haben. Aber dann gibt's ganz wichtige Spielregeln, damit die Ehe gut läuft. Sozusagen die grundlegende Sache, wie du schaltest oder rechts vor links. Also eigentlich könnten wir heute uns anschauen, wir machen heute Theorieunterricht für die Fahrschule, dass rechts vor links wichtig ist. Weil wenn es kein rechts vor links gäbe, dann hätten wir viel mehr Unfälle und da die Kreuzungen, da würden sich immer staunen. Der eine sagt, ja komm du zuerst und dann kennt er das, wer zuerst fahren soll. Vor allem wenn in Q3, obwohl meistens klappt es das irgendwie. Genau, aber Unterordnung und Liebe ist sozusagen diese Grundlage, damit eine Ehe funktionieren kann. Es ist nicht so ein optionales oder die Essenz, sondern es ist die Grundlage, damit die Ehe gut funktionieren kann. Und diese Grundlage brauchen wir sehr dringend. Warum? Weil Satan ganz genau weiß, wenn er diese Ordnung umkehren kann und uns beibringen kann, dass links vor rechts ist, dann wird er richtig viele Unfälle produzieren können. Wenn die Bibel sagt rechts vor links, aber Satan uns sagt, nee, mach mal links vor rechts, das ist besser, dann gibt es ganz, ganz viele Unfälle in den Ehen. Und er greift auf allen Seiten das an. Wir haben einerseits den Feminismus, der die letzten 100 Jahre sein Unwesen immer mehr und mehr treibt. Wir haben aber auf der anderen Seite diesen, ich weiß gar nicht, wie man nennt, diese, wo Männer sich über Frauen beschweren und ja, die kriegen alle Vorteile im Sportunterricht, die müssen weniger Kniebeugen machen, damit sie selber Note bekommen. Kennt ihr das? Also dieses so Antifeminismus. Gibt es einen Namen dafür? Mano? Ich glaube, da gab es einen Namen dafür. Aber habt ihr bestimmt schon erlebt, sozusagen, wo sich die Männer über die Frauen beschweren, dass die so viele Vorteile bekommen. Das ist genauso tödlich wie Feminismus, by the way. Ich habe mal eine Predigt gehalten über Keuschheit und auch die Männer angesprochen. Da wurde ich gefragt, ob ich Feminist bin. Ich will damit mich deutlich positionieren, ich bin kein Feminist. Wenn ich die Männer zur Verantwortung ziehe, ist das, genau, ich will nur die Bibel lernen. Gut, also lasst uns in den Text hineinsteigen. Ihr dürft eure Logbücher nehmen. Und dann kommen wir zu Kapitel 5. Habt ihr die alle offen? Oh, ihr habt noch gar kein Logbuch, ihr wollt ein Logbuch haben? Das kannst du ja eins vorne nehmen hier. Wir haben heute Gäste, deswegen. Die sind trotzdem gekommen, dass sie wussten, dass es einen Arbeitseinsatz gibt. Sehr vorbildlich. Genau. Wir wollen heute uns die Verse 22 bis 33 in Lichtgeschwindigkeit durchfliegen. Wir wollen ein paar kurze Pausen machen bei ein paar einzelnen Worten, aber mit Lichtgeschwindigkeit wollen wir durchfliegen. Und zwar uns anzuschauen, wie Ehe zur Ehre Gottes gelebt werden kann. Also wir wollen ein paar Grundlagen legen und dann am Ende noch ein paar Aspekte, wie kommen wir zur Ehe hin, das nicht aus dem Text ist. Der erste Abschnitt, der für uns, den wir uns anschauen werden, ist in Epheser 5, Vers 21 bis 24. Dort geht es um die Ehefrau. Wie die Ehefrau, also die Rolle, die Aufgabe, die Verantwortung, das rechts vor links für die Ehefrauen. Die Ehefrau zu Ehre Gottes entdecken wir in Versen 21 bis 24. Und das möchte ich mit euch gerne studieren. Und wie immer, ihr dürft gerne auf uns zukommen bei Fragen, wenn ihr fragt, warum, wie, wo. Ich verstehe das nicht. Ich musste auch schon ein paar Sachen klären, die ich hier gesagt habe, die sehr missverständlich sein könnten. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr sagt, Paul, du hast etwas gesagt, was absolut dumm klingt. Können wir gerne darüber reden. Ich bin offen dafür. Ich bin fehlbar und sage manchmal wirklich Quatsch. Deswegen bin ich gerne, dass wir darüber reden. Es gibt einen Witz, der sagt, also das ist nicht der Witz, das ist der Anfang des Witzes. Happy wife, happy life. So ein Motto. Und dann, happy husband, oh, there's no such a thing. Also diese Aussage, die ist so ein bisschen das Motto von einigen. Happy wife, happy life. Also Hauptsache, die Ehefrau, die ist glücklich, dann ist alles in Ordnung. Hauptsache, die Ehefrau ist glücklich und dann ist... Aber wenn der Ehemann, ja, da kann er nicht glücklich sein, das geht nicht, also das ist nicht in der Reihe. Dieses Denken ist tatsächlich ganz, ganz, ich weiß nicht, wie oft ich ganz sagen soll, ganz gefährlich. Es geht nicht darum, dass die Frau glücklich ist. Vor allem, wenn die Frau das denkt. Männern würde ich das ziemlich dolle einblöden. Also ihnen sagen, das ist deine Aufgabe. Du hast sie geheiratet, sie ist jetzt deins und du kümmerst dich mal um sie. Aber wenn bei Frauen dieses Motto drin ist, Hauptsache, ich werde glücklich gemacht, es geht darum, dass ich glücklich bin, werdet ihr das unglücklichste Leben haben, das nur möglich ist. Die unglücklichsten Menschen sind diejenigen, die glücklich gemacht werden wollen. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wenn du Glück bekommen willst, wirst du unglücklich. Wenn du Glück gibst, wirst du glücklich. Es macht viel mehr Spaß, anderen Geschenke zu machen. Wenn du ständig darauf wartest, dass andere dir Geschenke machen, oh, du wirst so häufig enttäuscht werden. Es wird jeden, also du wirst wahrscheinlich 364 Tage im Jahr kein Geschenk bekommen. Und 364 Tage im Jahr wirst du unglücklich sein. Das ist kein Leben, das du dir wünschst. Und deswegen lass uns den Text anschauen. Epheser 5, Vers 21 bis 24. Und dort fängt es an. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Hat jemand eine Schlachterbibel gerade offen? Und da ist wieder eine Sache, wo Überschriften ganz, ganz gefährlich werden. Schaut mal, wo habt ihr eine Zwischenüberschrift? Zwischen welchen Versen? Zwischen Vers 20 und 21? Zwischen Vers 21 und 22 oder 23? Ja, Nathan? Zwischen 21 und 22. Das heißt, in der Schlachterbibel ist hier ein Umbruch und sogar bei manchen sogar ein Seitenwechsel auf der anderen Seite und eine Überschrift dann Ehe und Familie. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, die Kapitelüberschriften der Bibel sind nicht inspiriert, sie sind nicht Teil dessen, auch nicht die Versangaben und auch nicht die Kapitelangaben. Als Paulus den Brief geschrieben hat, hat er nicht überlegt, so, das ist Vers 22, das ist Vers 23. Kapitelüberschriften kamen 500 Jahre später dazu, 500 Jahre später und Verse 1000 Jahre später dazu. Also 1000 nach Christus kamen erst die Versangaben, das heißt, nicht inspiriert, gehört nicht zur Bibel, aber trotzdem sehr hilfreich. So kann ich von 1. Mose 3 reden und Epheser 5 und ihr wisst, wovon, was ich meine. Hoffentlich. So. Okay. Benedikt hat gesagt, da ist kein Umbruch. Ich will das zusammen machen. Warum? Es fängt mit, seid einander untertan in der Furcht Christi. Dieser ganze Abschnitt fängt damit an, dass wir einander untertan sein sollen. Und es gibt Leute, die sagen, ha, da steht's doch. Das heißt, die Männer müssen sich den Frauen unterordnen. Da steht, seid einander untertan der Furcht Christi. Die Männer ordnen sich den Frauen unter, die Frauen ordnen sich den Männern unter und dann ist doch alles super. Alle ordnen sich allen unter. Stimmt das? Sollen wir es machen? Das ist eigentlich eine coole Idee, oder? Wenn sich alle allen unterordnen? Ist niemand benachteiligt und wir sind alle gleich? Flache Hierarchie? Ja, genau, die Ältesten ordnen sich also denen unter uns. Das ist doch super. Nein, darum geht es nicht. Das ist nicht, was der Vers sagt, dass wir alle uns einander unterordnen. Sondern der Vers beginnt mit einer Grundeinstellung. Es gibt und es muss Unterordnung geben. Unterordnung gehört zu unserem Leben. Ohne Unterordnung funktioniert es nicht. Fast alle von euch sind mit Autos hergekommen. Ihr habt eine klare Hierarchie gehabt im Auto. Wer sitzt am Steuer, wer sitzt nicht am Steuer. Wenn es große Verwirrung darüber geben würde, wer am Steuer sitzt und wer nicht, und man ständig während dem Auto die Plätze wechseln würde oder der Beifahrer am Lenkrad mitlenkt oder die Handbremse zieht, weil er denkt, du bist zu schnell, nicht gut. Also ganz übrigens, zieht nicht die Handbremse, wenn ihr denkt, das wird gleich einen Unfall geben. Dann blockieren die Hinterräder und dann hat man Kontrolle über das Auto verloren. Keine gute Idee. Macht das niemals. Es sei denn, ihr wollt driften. Es braucht immer Unterordnung. Unterordnung ist nicht optional. Unterordnung gehört nicht nur in die Ehe. Wir brauchen überall Unterordnung. Die Schüler müssen sich den Lehrern unterordnen. Ich weiß nicht, ob das was Neues ist, aber es ist auch so. Der Arbeitnehmer muss sich dem Arbeitgeber unterordnen. Der Bürger muss sich der Regierung unterordnen. Die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen. Unterordnung ist grundsätzlich. Und es ist wichtig, weil es die wichtigste Unterordnung widerspiegelt, nämlich zu Christus. Und deswegen heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist nicht einfach, wir müssen uns unterordnen, weil jemand so gesagt hat, sondern weil wir Gott fürchten. Weil die grundlegendste Unterordnung, Beziehung, die wir haben, ist es in der Gottesfurcht. Gott ist Chef, wir nicht. Gott ist König, wir nicht. Gott sagt, was gut und falsch ist, wir nicht. Das war die Essenz von dem, was im Garten Eden passiert ist. Die Schlange hat gesagt, ja, iss von der Frucht, und dann wirst du erkennen, was gut und böse ist. In dem Sinne, du wirst bestimmen dürfen, was gut und böse ist. Du hast dann das Sagen. Und wer will nicht das Sagen haben? Wer von euch würde gerne die Camp-Regeln umschreiben? Schon ein paar. Ja, genau. Man hat, also wo, auf den Camps, wo ich war, ich hätte es ja auch gerne umgeschrieben. Und dann bist du selber, musst du Ordnung, Regeln schreiben und denkst, oh nein, wie macht man das gut? Wie, oh nee, das ist aber, okay, wir müssen, ist nicht so einfach übrigens. Genau. Und dann, Unterordnung ist essentiell, und dann heißt es, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, wie dem Herrn. Die Frauen müssen sich den Männern unterordnen. Was heißt unterordnen? Ja, die ist untertan, unterordnen. Das heißt, die Frau darf keine einzige Entscheidung treffen, sie darf nie reden, sie darf nur stille sein. Sicher? Was heißt denn unterordnen? Wie würdet ihr es definieren? Also, ihr müsst das machen. Das ist eure Aufgabe. Der Regierung, dem Lehrer, euren Eltern, wenn ihr verheiratet seid. Also, ihr müsst doch wissen, was ihr machen müsst, oder? Das ist eine einfache Frage wahrscheinlich. Niemand traut sich zu antworten.
Wenn es gegensätzliche Meinungen gibt, dass der sich Unterordnende sich zurücknimmt.
Coole Definition. Unterordnung hat etwas tatsächlich mit einer Rangfolge zu tun. 1, 2 und 3, so Punkt. Man ist nicht auf der gleichen Ebene. Unterordnung ist nicht Demokratie. Bei Demokratie, also wir sind so demokratieverseucht. Wir müssen überall abstimmen und wer die Mehrheit ist, der hat gewonnen und dann machen wir das. Aber wenn es 2 Leute gibt und es eine Abstimmung gibt, wie häufig kriegt man eine Mehrheit? Eine absolute Mehrheit. Nur wenn man gleicher Meinung ist. Aber wenn man unterschiedlicher Meinung ist, das ist 50-50 und dann ein Deadlock. Man kommt nicht weiter. Deswegen braucht es eine Unterordnung. Deswegen muss einer von beiden derjenige sein, wenn es eine unterschiedliche Meinung, der entscheidet, wo es lang geht. Und weil er für beide entscheidet, muss er ziemlich liebevoll sein. Deswegen ist die Hauptaufgabe für die Männer, dass sie liebevoll sind, dass sie auf die Frau achten, dass sie nicht nur einfach eine Entscheidung treffen, ich mag aber so, ich will deswegen und deswegen machen wir es so. Ich mag das und mir ist egal, was du denkst. Mir ist egal, wie du fühlst und ich mache das so. Deswegen ist der zweite Teil wichtig. Aber grundlegend bedeutet es, wenn du anderer Meinung bist, musst du nicht nur sagen, okay, dann mach dann, was du willst. Ich mache gar nichts. Das war nicht meine Idee. Ich helfe nicht mit. Unterordnen bedeutet zu sagen, gut, dann machen wir das so. Ich denke, selbst wenn ich denke, das ist die falsche Entscheidung, dann helfe ich mit und ich bin dahinter. Es redet natürlich hier nicht über Sünde, offensichtlich. Da ist die Bibel ganz klar, dass wir sozusagen immer die Verantwortung haben, Gott gehorsam zu sein, mehr als die Menschen. Aber das bedeutet zu sagen, selbst wenn ich anderer Meinung bin, dann mache ich mit. Es geht nicht nur darum, wir sind gleicher Meinung, sondern vor allem, wenn es Meinungsunterschied gab. Dann kann ich helfen. Okay, und warum? Warum gibt es diese Unterordnung? Warum ist sie wichtig? Achso, nee, vielleicht noch eine andere Sache. Hier steht den eigenen Männern. Frauen müssen nicht allen Männern untertan sein. Das heißt, ihr Männer könnt nicht erwarten, dass euch alle Frauen untertan sind. So funktioniert das nicht. Dennoch gibt es in der Bibel ein grundsätzliches Rollenverständnis außerhalb der Ehe, sodass zum Beispiel eine Frau nicht predigen darf. Eine Frau darf nicht nur zu ihrem eigenen Mann nicht predigen, sondern zu der ganzen Gemeinde nicht predigen. Also es ist nicht nur auf die Ehe, also diese Verse sind auf die Ehe beschlossen, aber es gibt tatsächlich auch eine gesellschaftliche Zusammenspiel, wie Mann und Frau zusammenspielen. Also ich denke, es ist falsch, wenn eine Frau ins Militär geht und mit der Waffe die feigen Männer verteidigt. Das ist nicht richtig, das gehört sich nicht. Genau, also das ist aber ein anderes Thema. Gut. Okay, die Grundlage für diese Unterordnung ist, weil der Mann das Haupt der Frau ist. Die einzige Grund, warum die Frau sich unterordnen muss, ist nicht, weil der Mann schlauer, weil er besser ist, weil er klüger ist, weil er die besseren Entscheidungen trifft, sondern weil Gott den einen zum Haupt bestimmt hat und den anderen nicht. Die einzige. Du wurdest so geboren. Gott hat schon von aller Ewigkeit bestimmt, du wirst dieses Geschlecht haben, du bist derjenige, der folgt, und der vorangeht, und du bist derjenige, der folgt. Das heißt, der einzige Grund ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und dann gibt es ein richtig cooles Argument. Wie auch Christus, also Gesalbte, wie auch Christus Haupt der Gemeinde ist. Er ist Retter des Leibes. Jedoch, wie die Gemeinde dem Gesalbten untertan ist, so auch die Frauen den eigenen Männern in allem. Paulus sagt, Unterordnung in der Ehe ist nicht so, ja, damals im alten Israel hat man so gemacht, ja, damals in Griechenland und im Römischen Reich, das war so. Heute sind wir vorangekommen, heute sind wir demokratisch, heute sind wir emanzipiert, heute haben wir Feminismus, haben rausgefunden, dass alle gleichgestellt sein müssen. Sorry, das Argument gilt nicht. Solange es Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist Unterordnung richtig und gut und herrlich und nicht minderwertig. Es ist nicht so, dass die Gemeinde sagt, oh, eigentlich sollten wir Chef über Christus sein. Das ist doch unfair, dass Christus Chef ist und wir nicht. Also hoffentlich sagen wir das nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass das wäre, was jemand sagt. Aber das wäre falsch und grundlegend, ja, falsch. Habt ihr Fragen dazu? Ja, Rico. Ja.
Dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, also da geht es ja um die Ältesten, und dass wir Männer sich den Ältesten unterordnen sollen, dann heißt das ja, dass wir uns alle gegenseitig unterordnen.
Genau. Gegenseitig bedeutet nicht jeder jeden Einzelnen gleich. Gegenseitig bedeutet, in der Gemeinde gibt es Strukturen der Unterordnung. Und das bedeutet auch für mich, sagen wir als ältester Gemeinde oder auch als Campleiter, wenn ich jemand anderem eine Aufgabe übergebe, und sage, du hast volle Verantwortung für die Küche, du hast volle Verantwortung für den Tag, für das Spiel, und er die Spielregeln festlegt. Sagen wir mal Waldemar, ich wollte gestern mit Amy, hatte ich die richtig coole Idee, dass sie auf meinen Schultern ist, ich ihr die Frisbee gebe und wir einfach durchs Feld durchrennen und dann sind wir in der sicheren Zone. Ich dachte, so könnte ich ein paar Punkte machen. Aber Waldi hat gesagt, nein. Also, es ist nein. Ich muss mich Waldi unterordnen, weil er der Chef des Spiels war, nicht ich. Hätte ich das Spiel geleitet, hätte ich wenigstens so einen Punkt gemacht und dann vielleicht die Regeln geändert. Hätte Spaß gemacht. Also für mich wenigstens, für euch nicht. Genau, das bedeutet das.
Also kommt auf die Situation.
Genau, auf die, in welcher Rolle, in welcher Moment, in welchen Strukturen. Also wir haben auch Strukturen in der Gemeinde, von Leitungskreis, von Hauskreisen, von auch Camps sind unterschiedliche Rangfolgen und dann ist es, muss man sich unterordnen. Genau. Gibt es noch Fragen dazu? Ups, sorry. Entschuldigung hier, sorry. So. Wir sind beim zweiten Punkt angelangt. Ich starte den Timer. Ehemann zur Ehre Gottes. Das ist in den Versen eigentlich den ganzen restlichen Vers, aber ich wollte noch ein bisschen über die Ehe reden, deswegen 5 Vers 25 bis wahrscheinlich 30, machen wir 30. Männer haben auch ein Problem. Frauen wollen leiden, Männer wollen entspannen und es einfach haben. Männer wollen bedient werden und betütelt und belächelt. Das größte Problem, das wir haben, sind Riesenbabys. Männer, die erwachsen sind, aber ihre Milch haben wollen. Ich fand das lustig. Sorry. Schon ein bisschen komisch, oder? So ein Riesenbaby zu sehen. Babys sind so schön und süß. Die verdienen Aufmerksamkeit und sie kriegen alles, was sie brauchen. Und sie haben keine Verantwortung. Und das ist auch die Gefahr von den Männern. Weil euch Gott Verantwortung anvertraut hat. Gott hat euch gemacht mit dem Sinn, dass ihr herrscht, dass ihr arbeitet, dass ihr leitet, dass ihr vorsteht. Und was will Satan machen? Rechts vor links zu links vor rechts machen. Wir wollen keine Entscheidung treffen. Wir wollen nicht vorangehen. Wir wollen nicht die schweren Sachen tun. Wir wollen uns entspannen. Wir wollen die nächste Netflix-Folge schauen. Wir wollen zocken. Wir wollen Genießer sein von Sport und Spaß und Spiel. Aber nicht die richtigen und die guten Sachen machen. Das ist ein Angriff Satans und der Welt auf dich persönlich. Und das musst du dir bewusst sein. Das ist, wo du am meisten herausgefordert wirst. Das ist mit Faulheit. Das ist die große Herausforderung von Männern. Und deswegen gibt Gott den Männern eine Aufgabe. Ihr Männer. Und das ist ganz wichtig, das ist eine Anrede. Ihr Männer. Liebt eure Frauen, wie auch der Gesalbte die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, um sie zu heiligen, sie waschend durch das Wasserbad im Wort. Diese Aufforderung, das habe ich schon im Gottesdienst festgestellt, ist bedingungslos. Heißt nicht, ihr Männer liebt eure sich unterordnenden Frauen. Oder liebt eure Frauen, wenn sie gutes Essen kochen. Oder liebt eure Frauen, wenn sie alles richtig machen. Oder liebt eure Frauen, solange sie noch jung sind. Oder liebt eure Frauen, solange sie gut aussehen. Liebt eure Frauen, solange sie alles machen, das was du willst. Nein. Die einzige Bedingung ist eure Frauen. Wenn es deine Frau ist, dann liebst du sie. Egal was. Sie ist nämlich deins. Und das Coole ist, du hast sie ausgewählt. Also, es gibt den Witz. Männer, beschwert euch nie über den Geschmack, also was die Frauen sich auswählen, den Geschmack von euren Frauen. Denn sie hat euch auch ausgewählt, so im Sinne. Ihr seid auch nach ihrem Geschmack gewesen. Wenn ihr euch darüber beschwert, dann beschwert euch. Ja, gut. Genau. Liebt eure Frauen, wie auch der Gesalbte, die Gemeinde liebte. Und dieses Wort lieben, wissen schon alle aus der Hellersdorf-Gemeinde, was Paulus jetzt Paul sagen wird, nicht Paulus, Paul. Lieben ist ein sehr, sehr missverstandenes Wort. Oftmals, wenn wir von lieben reden, reden wir von ich mag etwas. Ich kann sagen, ich liebe Burger. Was ich damit sage, ich mag Burger. Ich mag sie zu machen, sie vorzubereiten, ich mag sie zu essen, ich mag nicht danach aufräumen, aber ich mag Burger. Aber damit sagen wir nicht, dass wir sie lieben. Also es ist nicht wahre, nicht biblische Liebe. Das ist eigentlich wirklich nur Gefallen. Und manche Männer sagen auch das, ich liebe diese Frau, und sie sagen eigentlich nur damit, ich mag das. Ich mag das, wie es sich anfühlt, wenn ich sie anschaue. Ich mag das, wie es sich anfühlt, wenn ich über sie nachdenke. Ich mag das, wie es sich anfühlt, wenn ich mit ihr zusammen bin, wenn ich mit ihr rede. Wie sie mich anlächelt, wie sie über meine dummen Witze lacht und dies und jenes. Ich mag das. Aber das ist kein Lieben. Das ist kein Lieben im biblischen Sinne. Wir haben einfach ein Wort vertauscht, mögen und lieben. Verliebt sein hat eigentlich auch nicht wirklich mit Liebe zu tun. Verliebt sein sind die Gefühle, die da sind, wenn du jemanden anschaust. Das ist keine Liebe. Es ist nicht falsch übrigens. Also, mögen und verliebt sein ist keine Sünde. Das hat Gott in uns gemacht, sonst würde niemand von uns heiraten. Na, vielleicht schon ein paar, aber es macht es einfacher auf jeden Fall. Es macht einfacher zu essen, wenn man essen will, oder? Wenn wir den ganzen Tag nur, also wenn wir dreimal am Tag essen müssten und gar keinen Hunger hätten jedes Mal, wir würden so voll, wir würden nach 3 Tagen sterben, oder? Wir würden die ganze Zeit nur arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann irgendwann umfallen. Oh, kein Essen mehr, keine Energie mehr. Deswegen hat Gott in uns hineingelegt, dass wir diesen Wunsch haben. Aber der Wunsch ist hier nicht, worüber Paulus redet, wenn er sagt, die Gemeinde zu lieben. Woher wissen wir das? Ich habe jetzt euch Quatsch erzählt bestimmt, oder? Das kann doch gar nicht wahr sein. Oder stimmt, steht das vielleicht irgendwo im Text? Hingab, hat jemand gesagt. Guck mal, sie liebte. Wie zeigte sich diese Liebe? Er gab sich hin. Und ihr Männer, markiert euch dieses Wort. Sich hingab. Was heißt das hingab? Er hat sich der Liebe hingegeben mit starken Emotionen unter den schönsten Flitterwochen auf der Welt. Das ist Hingabe. Heute haben noch ein paar das T-Shirt an. Wer hat noch das T-Shirt an? 1, 2, 3. Wisst ihr, was bei euch auf dem T-Shirt hinten draufsteht? Habt ihr das gelesen? Ihr könnt es nicht selber lesen. Das ist doof. Die anderen können es lesen. Was steht denn hinten drauf? Kannst du jemand noch mal vorlesen? Ja. Okay, da steht auch, Christus hat uns geliebt und sich selbst hingegeben. Ja? Wir haben nicht den ganzen Vers drauf. Ist euch aufgefallen? Also es ist erlaubt, nicht den ganzen Vers abzudrücken. Aber ihr kennt jetzt, was dann weiterfolgt. Schaut mal, also ich habe jetzt die Esra-Bibel. Wandelt in Liebe, so wie auch der Gesalbte, also Christus euch liebte und sich selbst für euch dahingab. Was bedeutet dieses Dahingeben? Er war eine Darbringung und ein Opfer. Gott zu einem lieben Wohlgeruch. Das heißt, wenn ihr mit diesem T-Shirt jetzt rumlauft, sagt ihr eigentlich, ich bin ein Opfer. Oder ich will ein Opfer sein. Noch mehr. Also, ihr kennt ja Opfer aus der Schule. Also Leute, die werden, also, die sind vielleicht von ihrem Charakter irgendwo so, aber vor allem durch das Verhalten der Mitschüler zu ihnen. Und das ist wirklich nicht, wo du sein willst, ein Opfer sein. Und eigentlich müssten wir so ähnlich über den Tod Jesu denken. Als Jesus ans Kreuz ging, war das nicht so ein epischer Moment, wo, wie in dem Film 300, sie sich in den Tod stürzen und glorreich für ihren Kaiser, für ihren König, für Sparta sterben. Keine Ahnung für wen, ich habe es vergessen, ist schon lange her. Nein, das war ein elender, ein demütigender Tod. Christus hat sich sehr erniedrigt. Das war ein schamvoller Tod. Er, der König dieser Welt, hat sich zum sterblichen Mensch gemacht. Er, der Leben in sich selbst hat, der alle Ewigkeiten vollkommener Gemeinschaft mit seinem Vater war, wird zu einem sterblichen Mensch, leidet, schmerzt, hungert und wird dann von den Menschen, die er gemacht hat, bespuckt, ausgepeitscht, mit Krone gekrönt, an ein Holz genagelt, an ein Holz, das er selbst gemacht hat und Nägel, die er selbst geschaffen hat, werden dafür verwendet, ihn durchzubohren. Und die Menschen lachen ihn aus und hängen ihn ans Kreuz. Jesus war ein Opfer, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Liebe und nichts anderes. Liebe ist nicht, ich mag das. Jesus hat nicht gesagt, oh, ich mag es ans Kreuz gehen. Ich freue mich so sehr auf dieses Abenteuer. Liebe bedeutet, sich hinzugeben. Und ihr dürft es noch euch nochmal überlegen, ob ihr dieses T-Shirt tragen wollt. Das ist eine hohe Berufung. Das ist eine ganz hohe Berufung. Also Epheser 2 ist für alle, Epheser 5, Vers 2 ist für alle, für jeden Einzelnen von uns. Wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns liebte. Und in der Ehe nochmal ganz, ganz besonders. Das ist, wozu ihr berufen worden seid. Das ist die Essenz, das ist sozusagen das, der Kern der Sache, wie es funktioniert. Und es ist wunderschön. Die Geschichte endet nämlich nicht mit dem Kreuz. Es ist nicht nur, dass Jesus einen schamvollen Tod stirbt, sondern er kommt eines Tages wieder und holt sich seine Braut zurück. Und das wird die herrlichste und die schönste Hochzeit, schöner als die Hochzeit hier in Wolin und wo auch immer, mit dem herrlichsten Festmahl und der schönsten Ewigkeit, die man miteinander verbringen wird. Das ist, wozu Jesus am Kreuz gestorben ist. Es endet nicht mit einem Tief, sondern es geht voran. Dann gibt Paulus noch ein Argument in Epheser 5, 28 bis 30. Ebenso sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Nur eine ganz kurze Bemerkung. Also Paulus geht ganz schön lange darauf ein, um zu sagen, wie ihre Leiber, liebt sich selbst. Niemand hat sein Fleisch gehasst, sondern er ernährt und wärmt es, wie auch der Gesalbte die Gemeinde, weil wir Glieder seines Leibes sind. Es ist schon irgendwo das Dümmste, was man auf der Welt machen kann, eine Frau zum Werben, Geld in eine Hochzeit zu investieren, Geld für einen Ring zu investieren, zu heiraten und dann die Frau nicht zu lieben, sie zu vernachlässigen, sie zu verkommen zu lassen, sie zu beleidigen, sie zu schlagen, sie zu missbrauchen. Also wenn man eigentlich nur darüber nachdenkt, ist das das Dümmste, was du auf der Welt machen kannst. Warum solltest du so viel Kraft und Zeit in deine Beziehung investieren und dann die Person kaputt machen? Also noch dümmer ist es ja, deinen eigenen Körper zu sagen, oh, ich habe einen Körper, ich mag den eigentlich. Also ich mag, wenn es mir gut geht. Und dann zu sagen, okay, ich mag mich eigentlich so sehr, aber hier vor allem die erste Nacht. Ich werde draußen ohne Schlafsack einfach mich auf den Boden hinlegen, weil ich mag, wenn mein Körper friert. Es ist absurd. Wir ernähren und wärmen es. Ich fand die Übersetzung hier ziemlich cool, das mit dem Wärmen. Das ist eigentlich fast meine Hauptaufgabe als Mann, das Wärmekissen für meine Frau zu machen. Genau, das ist eine coole Aufgabe als Männer. Genau, das sind so ein paar Gedanken, die ich jetzt einfach nur weitergebe, damit wir weiterkommen. Vers 31 bis 32, sorry. Dann heißt es, deshalb wird ein Mann und Vater die Mutter verlassen und seine Frau anhaften und die beiden werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, doch ich sage das in Bezug auf den Gesalbten und auf die Gemeinde. Paulus zitiert hier 1. Mose und sagt, dieses Geheimnis von der Ehe ist groß, aber er bezieht das auf den Gesalbten und die Gemeinde. Es war nicht so, als Gott sich die Gemeinde ausgedacht hat und überlegt, was ist eigentlich ein gutes Bild, was zwischen die Beziehung zwischen Christ und der Gemeinde repräsentieren könnte. Und überlegt so, was ist eine gute Illustration, was ist eine gute Illustration. Oh, ja, die Ehe ist doch so ähnlich. Es war andersrum. Gott hat die Gemeinde sich vor Grundlegung der Welt ausgedacht gehabt. Haben wir ja gelesen, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann hat er die Ehe geschaffen, damit sie ein Abbild davon ist. Also die Ehe ist sozusagen, nicht die Ehe ist eine Illustration für die Gemeinde, sondern die Gemeinde, ja genau, andersrum. Nicht die Gemeinde ist eine Illustration für die Ehe, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie so in die Richtung, ja, verstehe, was ich meine. Mein Kopf funktioniert nicht mehr, ist schon Donnerstag. Und das bedeutet eine hohe Verantwortung für euch, die ihr heiraten wollt oder verheiratet seid. Wie du dich deinem Mann unterordnest, sagt etwas der ganzen Welt, wie die Gemeinde sich Christi unterordnet. Und wie du deine Frau liebst, ihr Männer, sagt etwas, wie Christus die Gemeinde liebt. Du darfst das widerspiegeln, dieses herrliche Geheimnis, was so gar nicht sichtbar ist. Also wenn man so sich eine Gemeinde anschauen würde, sieht man nicht, wie Christus die Gemeinde liebt. Also man sieht das nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man sich eine Ehe anschaut, wie der Mann Aufopferung seine Frau liebt, dann weiß man, so sehr liebt Christus die Gemeinde. Und das ist unsere Aufgabe, Christus widerspiegeln. Das wollte ich euch mitgeben. Wollt ihr zwei Bildchen mit haben? Ich habe coole Bildchen mitgebracht. Wollt ihr haben? Bilder? Okay. Wir können ja zeichnen alle. Stellt euch vor, ein Mann und eine Frau. Sie leben ihr Leben. Jeder hat so seine eigenen Ziele, die irgendwo hinführen. Wie können sich einander nahe kommen? Wer muss einlenken? Ja, Joshua? Gut, und wie heißt das gemeinsame Ziel? Sehr gut. Je ähnlicher der Mann Christus wird und je ähnlicher die Frau Christus wird, umso näher kommen sie einander. Einander näher kommen besteht nicht nur in romantischen Dates und viel Spaß zusammen haben und viele Sachen gemeinsam genießen. Das bringt einander nicht wirklich näher. Also es sei denn, die Dates sind dazu auch da, dass man zusammen betet und auch über geistliche Sachen sich austauscht und dies und jenes, dann ja. Aber ihr kommt einander nur näher, wenn ihr euch Christus nähert. Das heißt ja auch, Ehe sind zwei Egoisten, hier Egoist und Egoist, mit dem Herrn in der Mitte. Das ist, was Ehe ist. Und also es ist jetzt ein Riesenthema, was ich aufmache, aber ich möchte euch, dass das bei euch einprägt. Ihr kommt einander nur näher, wenn euch Christus kommt. Je mehr du Christus liebst, desto besser Ehefrau und Ehemann bist du. Und so mehr hast du Freude in deiner Beziehung. Nicht in all den Umständen und Tricks und Tipps, sondern in Christus liegt das Geheimnis verborgen. Genau. Dann würde ich noch mit euch irgendwo jetzt den Text hier abschließen. Oder gibt es noch Fragen dazu? Und über ein paar andere Sachen reden. Nämlich über die Frage, bin ich bereit für eine Beziehung? Bin ich bereit für eine Beziehung? Vielleicht hast du auf dem Camp jemand gesehen und ihr habt gestern vielleicht auf der Wanderung ein bisschen länger geredet. Das ist immer so ein cooler Moment, oder? Da sieht niemand, wer mit wem redet. Es ist nachts dunkel, man kann mit jemand reden. Ich war nicht dabei, deswegen ich rede nichts. Also ich war nicht dabei. Ich habe jetzt nichts gesehen. Und dann denkt man, oh, eigentlich, das wäre schon ganz nett. Ihr müsst euch aber die Frage stellen, bin ich bereit für die Beziehung? Und ihr müsst diese Frage umformulieren. Ihr dürft nicht die Frage stellen, bin ich bereit für eine Beziehung oder möchte ich eine Beziehung? Sondern ihr müsst die Zielfrage stellen, bin ich bereit zu heiraten? Gehe niemals eine Beziehung um eine Beziehung willen ein, ohne dass du bereit bist zu heiraten. Das ist die Kernfrage. Bin ich bereit zu heiraten? Beziehung um Beziehung willen, das ist, wie soll man es nennen? Was? Zeitverschwendung? Fast noch mehr als Zeitverschwendung. Du nimmst das Herz von einer anderen Person, Zeit und Gefühle und Emotionen für dich in Anspruch und du hast gar keine Lust zu heiraten. Das ist Missbrauch. Das ist emotionaler Missbrauch. Du missbrauchst die Person zu deinen eigenen Zwecken. Du hast Freude mit ihr für die nächsten paar Monate, Wochen und vielleicht auch Jahre, aber du willst sie gar nicht heiraten. Und sie steht dann alleine da mit einem gebrochenen Herzen. Du hast deine Freude gehabt und du hast auch zerbrochenes Herz. Das ist dumm und böse und schlecht. Wenn du in eine Beziehung gehst, stell die Frage, bin ich bereit, sie zu heiraten? Und ja, es kann passieren, dass eine Beziehung zerbricht. Wir leben in einer gefallenen, einer sündigen Welt. Es gibt man hat vielleicht Wünsche und man lernt sich kennen und man stellt fest, nee, das war doch nicht so. Und da waren, sind geteilte Erinnerungen, geteilte Emotionen und es ist so. Aber das sollte nicht dein Ziel sein. Und wenn du dann dir die Frage stellst, bin ich bereit zu heiraten, will ich euch 5 Fragen mitgeben und die dürft ihr gerne mitschreiben. 5, glaube ich. Ja, 5. Die erste und grundlegendste Frage, die du stellen solltest, liebe ich Jesus? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Ist sie irgendwo auf dem hinteren Platz und der so, ja, ich gehe zum Gottesdienst und so und ja, irgendwie so, ja, natürlich, ja, Jesus gibt es und so. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Nein, stell dir die wichtigste und grundlegendste Frage. Bin ich wirklich bekehrt? Wenn du bekehrt bist, hoffe ich, dass du dich dann taufen lässt, dass du nicht das aufschiebst, ein öffentliches Bekenntnis, dass alle wissen, dass du getauft bist. Stell dir die Frage, gibt es Beweise dafür, dass ich Christ bin? Wie sieht mein geistliches Leben aus? Was spricht dafür, dass ich Christ bin? Gibt es objektive Argumente dafür, dass ich ein Christ bin? Das ist die erste und grundlegendste Frage, weil wenn du nicht Christus lieb hast, dann geht dein Weg in die Richtung. Oder in die Richtung. Ihr werdet nicht zusammenkommen. Ich meine, Johannes 9 heißt es, glaube ich, oder? Das wird diese Formulierung verwendet, euer Vater ist der Satan. 8. Stimmt, 8 war das, genau. Ja, stimmt, vorher. Mhm. Und hier ist schon hart. Zu überlegen, also ich will euch vor allem davor warnen, wenn du dir, du weißt, du bist nicht gläubig und dass du eine Beziehung mit einem gläubigen Mädel anfängst oder umgekehrt und dir Hoffnung machst, dass du, ja, ich gehe auch zum Gottesdienst und dann heiratet ihr einander und dann sagst du nur, eigentlich wollte ich nur heiraten und ich wollte eine gläubige Frau, weil die sind besser als die Partygirls aus der Welt. Mach das bitte nicht. Das ist wirklich, wirklich böse. Und ich will dir persönlich sagen, prüfe dich, liebe ich Jesus. Die zweite Frage, die du stellen musst, lebe ich rein? Wenn du in sexueller Sünde verstrickt bist, sei es Masturbation, Pornografie, unzüchtige Sachen, Flirten mit anderen Mädels, einfach nur so, dann bist du nicht bereit für eine Beziehung. Es wird nicht besser durch eine Beziehung. Es wird nicht besser. Das Problem bei sexuellen Sünden ist nicht der Mangel an Erfüllung, sondern der Mangel an Selbstbeherrschung. Es ist nicht so, dass Gott euch so gemacht hat, dass ihr nicht warten könnt. Gott hat Adam geschaffen und er musste auch warten. Also nicht zu lange, aber er musste warten. Es gehört zum Kern der Sache, dass Warten dazugehört. Es wird nicht besser in der Ehe, weil das nicht Problem dessen, was du bekommst, sondern das Problem ist dessen, was du willst. Das ist der Kern der sexuellen Sünde. Stell dir die Frage, lebe ich rein? Und es ist eine super Motivation, denke ich, zu heiraten. Also, Kampf gegen die Sünde. Nee, zu heiraten wollen ist eine super Motivation im Kampf gegen die Sünde. Du sagst, ich muss dagegen kämpfen. Ich kann jetzt nicht sagen, naja, ich bin jetzt so, ich habe niemand, oh, ich armer Kerl. Und deswegen muss ich irgendwo anders meine Befriedigung holen. Nein, musst du nicht. Kampf gegen die Sünde. Sieg gegen die Sünde. Kämpfen gegen die Sünde ist nicht so, oh, ich habe schon wieder gesündigt. Das ist besiegt werden. Kämpf gegen die Sünde. Sieg ist möglich. Und wenn ihr Fragen dazu habt, können wir gerne darüber reden. Fragt jemand aus eurer Gemeinde, vom gleichen Geschlecht natürlich. Und wie kann ich da rauskommen? Dritte Frage. Arbeite ich hart? Vielleicht kennt ihr es noch von euren Großeltern, Eltern her, dass die Bedingung eigentlich war, habe ich schon eine fertige Berufsausbildung? Ich finde, das wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Damals, weiß nicht, hast du mit 16 deine Schule fertig und mit 19 Ausbildung fertig und schon Beruf. Heute ist 19 erst Abi fertig gefühlt manchmal, oder? Und du stehst noch ohne gar nichts da. Deswegen, also, die Motivation dahinter ist sehr, sehr gut. Ich denke nicht, dass sie unbedingt extrem biblisch ist, dass man eine vollständige Berufsausbildung hat. Die Frage ist eher, arbeite ich? Und mit Arbeiten ist auch Ausbildung, Studium und auch Arbeit gemeint. Das ist auch Arbeit. In der Schule arbeite ich ja auch übrigens. Ja? Das ist, ihr seid in Vorbereitung für Arbeit. Ihr müsst arbeiten, schreiben und so. Das ist ja auch Arbeit. Der Kern der Sache ist, bin ich bereit, eine Familie zu versorgen? Und wenn jemand hart studiert und dranbleibt und nicht der ewige Student ist, der nach 20 Semestern zwei hinter sich hat, gefühlt. Genau. Dritte Frage. Kläre ich Konflikte biblisch? Eigentlich könnte ich überall biblisch reinschreiben, aber hier muss es besonders sein. Weil wir klären Konflikte oftmals auf unsere eigene Art. Also wir haben Artenweise. Wir klären Konflikte, indem wir stärker sind als der andere und ihn niedermachen. Wir klären Konflikte, indem wir einfach aus dem Weg laufen. Kennt ihr das, wenn Kinder Verstecken spielen, dann machen sie Augen zu, dann sieht sie niemand. Manchmal sind sie mit Konflikten. Ich mache die Augen zu, dann ist der Konflikt weg. Nein, ist er nicht. Kläre ich Konflikte biblisch? Weil, Überraschung, in der Ehe wird es Konflikte geben. Es wird Momente geben. Es wird Momente geben, wo du so machst und sie so machst. Ich weiß nicht. Klodeckel oben oder unten. Ich weiß nicht, es wird genug Sachen geben. Ich habe mir jetzt irgendwie keine vor Augen. Also, es gab. Was? Ah ja. Sachen, wenn man sich Kühlschrank steckt, Frischhaltefolie, Alufolie darüber oder dann einfach nur reinstecken, Hauptsache es passt in den Kühlschrank rein. Genau, solche Sachen. Die gibt's. Und dann sind Konflikte an sich nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir die Konflikte klären. Und wenn du eine Geschichte hast, dass du Konflikte nicht klären kannst, wird es in der Ehe nicht besser. Die werden nur größer und stärker, weil ihr ständig zusammen seid. Hier in der Gemeinde könnt ihr euch eine Woche dann wieder nicht sehen, dann ist wieder alles gut, man hat es schon wieder vergessen. Aber dann sieht man es die ganze Zeit. Und dann seid ihr bereit für den letzten Punkt? Bin ich bereit für Kinder? Ich würde das als, also das ist übrigens Tipp für, ich hatte überlegt, wie ich den letzten Punkt formuliere und Daniel hat empfohlen, so zu formulieren. Warum? Was ich damit nicht meine, damit bereit, dass du die Kinder, was heißt, dass du Kinder süß findest, das ist nicht bereit für Kinder. Das bedeutet auch nicht, dass du weißt, dass du, also wir wissen nie, also Kinder bekommen auch, es nicht immer einfach. Also es sind viele Pärchen, die sich Kinder wünschen, keine Kinder haben. Das meine ich auch nicht damit. Was ich damit meine, bin ich bereit, mein Leben, dass mein Leben sich nicht nur um mich dreht, sondern dass ich in andere bereit bin zu investieren. Es geht nicht um meine Gemütlichkeit, sondern wenn Gott mir Menschen anvertraut, die weinen, die schreien, die Windel haben, die stinken, die Probleme haben, die Konflikte haben, die ich anleiten muss, bin ich bereit, für die zu sorgen. Und es kann tatsächlich sein, dass neun Monate nach der Hochzeit ihr so ein kleines Bündel an Freude und Problemen in der Hand hält. Und es ist gut so. Also, ich meine, es ist gut, dass Gott uns Kinder schenkt, weil wir sind, sonst wäre, glaube ich, zu sehr auf uns fokussiert und konzentriert. Und deswegen ist diese Frage, bin ich bereit für Kinder? Du kannst nicht in die Ehe denken, naja, ich will 10 Jahre einfach nur Spaß haben und dies und das und dann können wir vielleicht noch überlegen, ob wir unser Leben ein bisschen weniger egoistisch gestalten. Ja, es gibt Umstände, es gibt Krankheit und dies und jenes. Das bedeutet nicht, dass jeder in Sünde lebt, wenn man nicht sofort 9 Monate nach der Hochzeit ein Kind in der Hand hält. Das sage ich damit nicht. Ich sage damit, bin ich bereit für Kinder? Da gibt das Sinn. Das sind Kriterien, die ich euch empfehlen würde, an euch zu prüfen. Und dann will ich euch noch ein paar Schritte zur Ehe mitgeben. Erstens, prüfe dich. Also das waren jetzt die sozusagen 5 Fragen. Prüfe dich. Kannst du objektiv sagen, denkst du. Dann bete. Bete Gott um Weisheit. Bete ganz, ganz, ganz viel dafür. Bete für die Person um dich herum. Bete für jemanden ganz besonders, der dir aufgefallen ist, der dir hängt. Bete und Gott erhört wirklich Gebet. Und du kannst auch lange beten. Ich meine, ich bete nur einmal gebetet oder eine Woche oder einen Monat. Länger auch. Ganz, ganz wichtig. Also das dürft ihr nicht überspringen. Keineswegs. Bete. Dann frage jemanden 3 Fragen. Ich, sie, wir. Was meine ich damit? Such dir einen Bruder oder eine Schwester, je nach deinem Geschlecht, der weiser ist als du, der ein bisschen Erfahrung hat, geistlich ist, stell mir die Frage, wo siehst du mich? Bin ich bereit? Was sind deine objektiven Sachen von außen? Die zweite Frage ist, was denkst du über sie? Kennst du, also ist sie geistlich, sollte ich überhaupt fragen? Oder sagst du, warte mal, aha, ich nicht dran. Und dann die Frage ist, was denkst du, ob wir zusammenkommen könnten? Ist das ein guter Zeitpunkt, ist das richtig so? Drei Fragen, ich sehe wir. Nächstens, ganz, ganz wichtig, befrage und befolge Rat. Befrage und befolge Rat. Es wird euch so viele Probleme ersparen. Fragt jemand, was würdest du tun in dieser und dieser Situation? Ich bereue es, dass ich zu wenig das gemacht habe. Ich bereue das. Vor allem wir Männer sind so manchmal, oh, wenn ich mit jemand darüber rede und ihm die Frage stelle, vor allem, also diese erste Frage, ich frage jemanden, ob ich bereit bin zu heiraten, der wird doch bestimmt mich auslachen und der aller Welt erzählen. Der Paul, der ist verliebt in die Anita, ha, ha, ha. Und wir wollen blamiert werden und dann klappt es doch nicht und wir denken, ja, ich bin der schlimmste Typ auf der Welt. Nein. Also ihr dürft, also wenn der Mann erwachsen und geistlich ist, wird er sich nur freuen und mitbeten und dir versuchen, guten Rat zu geben. Die meisten Männer wollen nicht, also geistlichen Männer oder Frauen wollen nicht euren Untergang und euer Leben einfach nur elend machen, wo die denken, oh, der Daniel, dem mache ich das Leben schwer. Ich gebe ihm so einen Rat, der ihm, oh, der wird alles schwierig machen in seiner Ehe. Nein, das tun sie nicht. Sie haben Erfahrung und du denkst so, oh, ich würde es aber anders machen. Aber der Trick bei Rat befolgen ist, dass man fragt und man weiß nicht all die Sachen. Und es ist gut, dann den Rat zu befolgen. Und letztens, ganz, 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 ganz wichtig, geht, also wenn es dann in Beziehung geht, wenn ihr sie gefragt habt, euch getraut habt, dies und das, geht Schritt für Schritt. Denn später ist schöner. Ich kenne keine einzige Person, die gesagt hat, oh, ich wünschte, wir hätten früher Händchen gehalten, wir hätten früher geküsst, wir hätten früher gekuschelt, wir hätten sofort so schnell wie möglich machen, wäre unser Leben viel schöner. Wenn ihr euch das als eine Grafik vorstellen dürft, würde ich euch sehr empfehlen, dass es so ist. Und das ist der Zeitpunkt der Ehe. Oder irgendwie. Also hier Verlobung und hier Ehe. Verlobung und hier sind die Eheringe. Weil wenn ihr es so macht, ist die Ehe hier, hat sie gar keine Zeit gehabt zu reifen. Also eure Ehe, eure Beziehung hat keine Zeit zu reifen. Und dann seid ihr schon am höchsten Level, wie weit man gehen kann und es gibt keinen Schritt für Schritt weiter. Es ist wunderschön, da immer die kleinen Schritte, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Auch, ich meine jetzt nicht nur körperlich intim, ich meine emotional, wie viel Zeit miteinander verbringen. Wenn ihr zusammenkommt und jeden Tag euch gleich 3 Stunden lang trefft, 2 Stunden telefoniert und 4 Stunden chattet, wo gibt's denn den Raum nach oben? Ihr seid dann gleich hier oben in eurer Beziehung. Auch wenn ihr vielleicht noch nicht körperlich zusammen seid. Und dann wird's ganz schwer bleiben, körperlich voneinander fernzubleiben. Und dann werden die also ihr seid noch nicht gereift und schon ist die Beziehung auf so einem Level, macht das nicht. Ihr Männer, ihr müsst euch Grenzen setzen. Okay, wir kommen zusammen, wir treffen uns alle 2 Wochen. Alle 4 Wochen. Vor allem, je jünger ihr seid, desto länger dürft ihr auch ein bisschen die Verlobungszeit ziehen. Ihr könnt euch nicht jeden Tag treffen. Es gibt keinen Raum nach oben. Euch jeden Tag sehen und immer nach Hause bringen und dies und das. Also es muss langsam vorwärts gehen. Schritt für Schritt und später ist schöner. Ihr dürft dann das alle die schönen Sachen in der Ehe genießen. Und da gibt es kein Limit mehr. Da gibt es kein Limit mehr, weil ihr einander versprochen habt. Davor ist die Wahrscheinlichkeit noch hoch oder groß. Was heißt hoch? Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ihr vielleicht gar nicht heiraten werdet. Und dann hast du all diese schönen Momente. Den ersten Spaziergang, den ersten Kuss, den ersten Weihnachtsmarkt mit dieser Person geteilt, die du gar nicht heiraten wirst. Mit der Frau, die du dann heiratest, hast du diesen ersten Moment nicht. Deswegen ist langsamer da wirklich schöner. Und ich wünsche das keinem, dass ihr mehrere Beziehungen durchgehen müsst, bevor ihr heiratet. Also, das ist nicht mein Wunsch, das ist nicht, wie Gott es sich gedacht hat. Und trotzdem passiert das. Und deswegen ist es langsamer schöner. Ergibt das Sinn? Genau. Und hier bin ich mit meiner Weisheit auch am Ende. Habt ihr noch Fragen dazu? Ach da, Mascha, sorry.
Wie sieht das aus mit Konflikten, die sich klären?
Oh ja. So. Das Buch heißt Friedensstift. Ja. 400 Seiten pures Glück. Ungefähr. Das ist ein dickes Buch. Es gibt auch eine Comic-Version für Jugendliche, habe ich noch nicht gelesen. Ist sie gut? Ja, wenigstens die Comic-Version. Ja, dies. Also, das ist die lange Antwort auf die Frage, was heißt Konflikte biblisch lösen. Hatten wir mal ein Thema in der Jugend dazu, Daniel, weißt du das? Hatten wir? Auf einer Jugendfreizeit irgendwo? Keine Ahnung. Das stimmt. Ich glaube, bei Kommunikation würde ich auch bei Michael auf jeden Fall reinhören. Oh ja. Mike Leister Online-Seminar? Ja, Mike Leister kann ich mir vorstellen. Es gibt auch das Seelsorgerseminar. Ich weiß nicht, ob es nur für Seelsorger ist. Ist es nur? Ah, schade. Na gut, macht BMG, also Bibelkunde, BMG, Seelsorger und dann dürft ihr bestimmt, oder auch vorher schon. Im Januar gibt es das Seelsorgerseminar und das heißt Konfliktlösung, soweit ich weiß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut ist. Also ziemlich 100% sicher. Konfliktlösung, im Groben gesagt, heißt, eine richtige Herangehensweise zu haben an Konflikte, eine gute Definition von Vergebung, was heißt wirklich zu vergeben, wie zu wissen, was Ärger ist, was, also einfach die ganzen Sachen, die wir, falschen Emotionen, wie wir damit umgehen, also das Gesamtpaket. Wie kläre ich Konflikte auf eine Art und Weise, die biblisch ist? Weil die Welt hat ganz viele Definitionen, die vollkommen falsch ist. Die Welt sagt, vergeben heißt einfach nur bei dir selbst, in deinem Inneren die Sache geklärt zu haben und dass du nicht bitter gegen die Person bist und das ist vergeben. Das ist nicht wahr. Vergeben heißt auch nicht nur, ich gehe der Person aus dem Weg und ich sehe sie nicht an, weil dann ist es auch vergessen. Das ist, wie viele Konflikte dann gelöst werden. Und also gelöst werden, in Anführungsstrichen. Das ist auch nicht richtig. Also ein bisschen so Unterweisung in diesem Punkt. Will ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Es ist besser, darin unterwiesen zu werden, bevor man in einen Konflikt kommt, dass du weißt, wie du darin reagierst. Das macht es einfacher. Und ja, lest auch, wenn ihr heiraten wollt, vorher ein Kindererziehungsbuch. Axel Volk kann ich empfehlen. Wie prägen wir unsere Kinder? Ein super Buch. Also es ist erstens von einem Deutschen geschrieben und auf Deutsch, so gutes Deutsch, nicht so übersetzt mit Diepel-Deutsch, sondern gutes Deutsch und eine Grundlegung, so ein Basisbuch. Der geht jetzt nicht so in die Tiefe hinein, dies und jenes, sondern ganz grundlegendes. Axel Volk heißt er. Wie bringen wir unsere Kinder? Ein richtig gutes Buch. Also müsst ihr vorher gelesen haben. Weil, wenn ihr heiratet, 9 Monate kann es sein und dann habt ihr schon ein Kind in der Hand und dann hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, sich mit Kindererziehung Gedanken zu machen. Nehmt diese Möglichkeiten wahr, euch vorher mit Kindererziehung zu beschäftigen, weil das wird ganz viel von eurem Alltag einnehmen. Ja. Mache das? Noch eine Frage? Gut.